Wir gehen weiter in Richtung der Fallstudien, um die es bei der heutigen Tagung geht. Und ich freue mich, Herrn Professor Dr. Christian Popphoff begrüßen zu dürfen. Dr. Popphoff ist Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater und zusätzlich auch Psychotherapeut. Er arbeitete lange Jahre an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien und dann später auch an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat sich von der Neonatologie über viele auch Mental Health-Themen auch wissenschaftlich breit betätigt. Aber neben seiner ärztlichen, wissenschaftlichen und therapeutischen Tätigkeit ist er auch Gründungsmitglied der Plattform Politische Kindermedizin und auch Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Und aus dieser Fülle von Erfahrungen freuen wir uns auf Ihren Vortrag und die Vorstellung Ihres Falles. Ja. Bitte schön, Herr Dr. Popphoff.
Ja, vielen, vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Vom Ende des Lebens zum vielleicht nicht ganz Anfang, aber zum doch irgendwo an den Anfang. Meine Idee war es, es muss nicht immer der Tod sein. Es genügt, wenn wir nicht die Möglichkeit haben oder bekommen, als Kinder glücklich zu sein. Und das würde ich gerne mit Ihnen teilen. Ich weiß nicht, ob das nicht. Ja. Was brauchen Kinder? Es gibt also diese Maslow-Pyramide. Glaube ich nicht, okay. Wo es hier darum geht, einen sozusagen Grundbereich, den Versorgungsbereich, die materiellen Mittel zu haben, um das Leben überhaupt zu fristen können. Dazu gehört Essen, Wohnen und ähnliche Dinge. Sicherheit ist sozusagen die nächste Stufe. Dann ein beziehungsreiches Umfeld, feinfühlige Eltern, auch ein soziales Umfeld ist ganz wichtig. Es braucht also ein Dorf, ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Dann sozusagen Wertschätzung, das ist etwas ganz Entscheidendes für das ganze Leben. Und bei jedem der Vorträge habe ich mir gedacht, das ist also das ganz zentrale Thema überhaupt. Und erst dann, wenn wir all diese Bereiche erfüllt haben, erst dann können wir dazu kommen, kreativ selbst uns zu entwickeln und etwas Positives auch beitragen. Das nächste Bild. Und ich würde Ihnen gerne drei Fallbeispiele bringen. Eines zu den sogenannten glücklichen Scheidungskindern. Ein sehr schwieriges Thema, wenn Sie rechnen, dass in den Städten 60% der Ehen nicht lebenslang dauern, sondern wesentlich kürzer. Und was das für die Kinder bedeutet. Das Zweite, dass auch die Sozialfürsorge, deren Aufgabe es eigentlich ist oder wäre, das Wohlergehen der Kinder zu fördern, nicht immer diese Aufgaben entsprechend erfüllt. Und das Dritte, ein Loblied auf Menschen, die weit über ihre Verpflichtung hinaus Gutes tun. Der erste Fall betrifft also zwei Mädchen, eines 8, eines 6 Jahre alt. Und die Eltern haben sich zunächst sehr gut verstanden. Der Vater war wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber zu Hause nicht sehr nett und freundlich, hat offenbar das, was er als Kind erfahren hat, auch weitergegeben und hatte sich auch dann entsprechend der Ablehnung, die da gekommen ist, anderweitig orientiert. Jedenfalls ist diese Ehe zerbrochen und zunächst einmal waren alle zufrieden mit den üblichen 14-tägigen Besuchskontakten. Dann hat allerdings der Vater begonnen, diese Vereinbarung zu kritisieren, hat begonnen, die Mutter letztlich zu dämonisieren und hat also begonnen zu sagen, also er will das Sorgerecht, er will die Kinder für sich und die Mutter ist ja psychisch krank und kann diese Aufgabe allein für die Kindersorgen nicht bewältigen. Das hat er also auch mit Gewalt versucht durchzusetzen und hat also gedroht, die Kinder auch zu entführen. Und schließlich hat das dazu geführt, dass nur mehr begleitete Besuchskontakte möglich waren und mehrere Meditationsversuche und ähnliches haben nicht dazu geführt, dass da eine Lösung gefunden worden wäre, sondern das ist also zu Gericht gekommen. Und jetzt beginnt das ganz große Drama. Jetzt hängt es sehr von den Gutachtern ab und die Gutachter sind vor einer ganz schwierigen Situation. Da sind zwei gegensätzliche Standpunkte, die nicht vereinbar sind. Da spielen sehr viele Dinge eine Rolle. Nicht, wenn man den einen hört, ist der andere ganz schrecklich und wenn man den anderen hört, ist der eine ganz schrecklich. Und wo soll sich jetzt der Gutachter oder der Richter oder das Jugendamt positionieren? Und in dieser schrecklichen Situation, die über Jahre dauert, sind die Kinder einer ständigen Unsicherheit und Bedrohung ausgeliefert. In diesem Fall ist das jetzt schon einige Jahre anhängig. Die Kinder reagieren mit Angst, mit der Drohung, dass sie sozusagen gegen ihren Willen in den Haushalt des Vaters verbracht werden müssen und Ähnliches. Was ist die Grundlage sozusagen dieser Geschichte? Nun, es gibt den Paragraph 138 im ABGB, wo es heißt, dass die Kinder ein Höchstmaß an Verständnis, an Förderung, an letztlich Fürsorge bekommen sollen von der Familie, dass sozusagen nichts gegen ihren Willen geschehen soll und so weiter, wo das eigentlich ganz gut geregelt ist, nicht? Und trotzdem werden immer wieder von den Gerichten Entscheidungen verlangt, die eindeutig gegen diese Regelung ist. Die Mütter sind in strittigen Fällen sehr oft benachteiligt, nachdem sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte eher bevorzugt waren oder wurden. Sie sind wirtschaftlich meist in der schwächeren Position. Sie haben sozusagen die ganze Last zu tragen, solange die Kinder bei ihnen sind. Der Geldhahn wird abgedreht. Sie können oft, wenn es mehrere Kinder sind oder kleine Kinder sind, nicht beruflich tätig sein kann und so weiter. Ich habe also bewusst nicht einen extremen, sondern einen, würde ich sagen, durchschnittlichen Fall ausgewählt. Die Kinder sind also in einer schwierigen Situation. Die Väter haben es leichter, sie sind wirtschaftlich meist im Vorteil, können sich den besseren Rechtsanwalt leisten und treten auch sicherer und haben also wenig zu befürchten, weil verloren haben sie eh schon alles und daher können sie mit voller Kraft kämpfen. Beide Elternteile beschuldigen natürlich einander an dieser Situation und die Kinder müssen diese Folgen austragen. Letztlich gibt es das Problem, heute war schon sehr viel von Narzissmus die Rede und sehr oft sind diese Väter so, dass sie Kränkungen ganz schlecht aushalten und sich revanchistisch verhalten. Letztlich sind sie auch in ihrer Herkunftsfamilie sozusagen quasi verpflichtet, den starken Mann zu zeigen. Ja, die Kinder sind also da eindeutig die Benachteiligten, sind in der Unsicherheit, wollen eigentlich, dass sich die Eltern wieder vertragen und dass alles so wieder ist wie früher oder wie in den idealen Geschichten oder so. Sie sind die eigentlichen Leidtragenden, leiden unter Ängsten, leiden unter Trennungsängsten, leiden unter Loyalitätskonflikten und das ist ganz, ganz schwer auszuhalten. Das Gericht hat also die unvereinbaren Positionen zu vereinen, muss jetzt in irgendeiner Form eine Entscheidung. Und da gibt es also etwas, wo immer die Mütter quasi oder meist die Mütter unter Druck gesetzt werden, nämlich mit dem sogenannten Parental Alienation Syndrom. Das ist ein Syndrom, das in Amerika erfunden wurde, wenn man so will. Es gibt natürlich Eltern, die aus welchen Gründen auch immer den ehemaligen Freund und Partner und Ehemann kriminalisieren, dämonisieren. Das reicht bis zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und ähnlichen Dingen. und letztlich die Kinder entfremden. Und die Lösung, die da vorgeschlagen wird, ist, dass die Eltern aus der Obsorge der sozusagen dämonisierenden Partei in die Obsorge des anderen kommen. Sehr oft wird dieses Konstrukt aber dazu verwendet, um letztlich einerseits die Frauen unter Druck zu setzen, doch endlich diese gleichwertigen Besuchskontakte umzusetzen, doch endlich nachzugeben und die Rechte der Väter zu akzeptieren. Und jetzt hängt es sehr davon ab, wie urteilt der Gutachter, welche persönlichen Erfahrungen hat der Gutachter gemacht, hat er selbst so eine Geschichte, die er in diese Geschichte hineinbringt und das alles macht das ganz, 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 ganz furchtbar schwer. Genau. Das ist gleich das Nächste. Das Zweite ist eine Geschichte von auch einer Patientin von mir, einem jugoslawischstämmigen, serbischstämmigen Mädchen, das unter großer Trennungsangst leidet. Das ist das Nesthäkchen in der Familie. Wie ich sie kennengelernt habe, war sie 8 Jahre alt und der Vater hat also eine chronische Lungenerkrankung und die Mutter ist mit 3 Kindern zu mehr oder weniger abendlicher Arbeitstätigkeit verurteilt, weil sie tagsüber gebraucht wird und dieses Mädchen hat also eine Trennungsangst, das heißt, sie löst sich nur sehr schwer von der Familie, weil sie das Gefühl hat, sie wird dort emotional oder wie auch immer gebraucht und sie weiß nicht, was passiert, wenn sie in die Schule geht und dem Vater passiert etwas. Und sie hat also immer wieder sogenannte psychosomatische Beschwerden bekommen, Bauchweh, Kopfweh, ähnliche und wurde also von der Nesthäkchenmutter zu Hause gelassen. Die Schule hat dann eine Gefährdungsmeldung an das Jugendamt veranlasst. Das Jugendamt ist eingeschritten und hat eine Verbringung in ein Spital veranlasst. Und das Mädchen ist also hat diese Situation überhaupt nicht ausgehalten. Sie müssen sich vorstellen, ein Kind, das sozusagen nicht einmal den Schulbesuch schafft, wird jetzt zwangsweise in ein Spital gebracht und muss aushalten, dass es sozusagen von der Familie getrennt wird und quasi nur in der Besuchszeit Kontakt hat. Es hat so sehr darunter gelitten, dass die Eltern sich ein Herz gefasst haben und haben sie in der Besuchszeit entführt in die Heimat der Mutter. Nach 3 Monaten sind sie aber reuig wieder zurückgekommen und sind also jetzt vor der Situation gestanden, dass das Jugendamt die Hospitalisierung verlangt hat. Und in dieser Situation haben sie geschaut, was gibt es? Gibt es eventuell Zentren, die eine Mutter-Kind-Unterbringung ermöglichen, weil sie gehört haben, dass das also eine Möglichkeit ist, mit Trennungsängsten fertig zu werden und sind so irgendwie auf die Station gekommen, an der ich gearbeitet habe. Und das Jugendamt war da erstaunlich kooperativ und hat also ermöglicht, dass das Kind tatsächlich das Wiener Kind nach Niederösterreich gekommen ist und die Eltern haben ihr letztes Geld investiert, um in der Nähe zu sein, weil die Unterbringung in der Mutter-Kind-Einheit nicht möglich war, weil das Jugendamt das nicht wollte. Die haben gesagt, damit perpetuieren wir die Situation. Die Therapie ist also gut verlaufen, das Mädchen ist bei uns problemlos in die Schule gegangen und wir haben aber die Notwendigkeit erkannt, dass sozusagen in der Interaktion zwischen Mutter und Kind quasi Signale ausgetauscht werden, die unter Umständen einen Rückfall prognostiziert hätten und haben also dem Jugendamt dann vorgeschlagen, doch die Mutter für 14 Tage zumindest bei uns aufzunehmen und wir haben sehr an der Interaktion gearbeitet und das ist auch gut gegangen, das Kind ist nach Hause gekommen, hat also eine andere Lehrerin bekommen und es ist wirklich ein Jahr lang gut gegangen und wir haben sie aus der ambulanten Betreuung entlassen. Und umso mehr war ich verwundert, dass nach einem Jahr sozusagen das Jugendamt wieder eingeschritten ist. Die haben also die nicht aus der Kontrolle gelassen. Und weil das Kind also, ich glaube, 3 Wochen insgesamt im Semester gefehlt hat, haben sie also die Alarmglocken geläutet und haben das Kind aus der Schule ins Krisenzentrum verbracht. Und es ist also nur gelungen, durch eine intensive Bearbeitung des Helfersystems, unter Anführungszeichen, die permanente Unterbringung woanders zu verhindern und alles funktioniert wieder gut. Das nächste, also die Schulpflicht kennen Sie, die von der Maria Therese eingeführt, und die Kinder müssen also die Schule regelmäßig und pünktlich besuchen und die Eltern müssen dafür sorgen. Wenn sie das sozusagen nicht tun, dann muss also die Ursache festgestellt werden und es müssen die Eltern geschult werden, und wenn sie das tun, nicht tun, dann kommt das Jugendamt zum Zug und der Jugendratswohlträger muss seine Maßnahmen, alles so weit, so gut, solange dieses System menschlich funktioniert. In dem Augenblick, wo es nicht mehr nachvollziehbar ist, überschreiten sozusagen die Institutionen ihre Befugnisse und greifen ein, wo sie eigentlich nicht eingreifen müssten. Und das kann man auch überspringen. Und das auch. Und also die Geschichte ist die, offenbar ist eine sozial benachteiligte Familie, die sozusagen sich einmal gegen das Jugendamt aufgelehnt hat, nicht vertrauenswürdig genug. Zu kritisieren ist auch diese Doppelrolle des Jugendamts immer schon, dass sie quasi gleichzeitig Hilfestellung anbieten sollen und andererseits quasi die Exekutivorgane sind, weil das Gericht meist ihren Anregungen folgt. Und daran hat auch das inzwischen eingeführte Vier-Augen-Prinzip deshalb nicht so viel bewirkt, weil das ja sozusagen Leute sind, die täglich miteinander arbeiten. Und dieser Bericht soll jetzt nicht den Einfluss des Jugendamts schmälern. Die machen großartige Arbeit und vor allem in den Bereichen, wo die Kinder wirklich, wirklich gefährdet sind. Aber sozusagen der Sinn wäre, vernetzter mit den Institutionen zu arbeiten, die sich quasi um die medizinischen Probleme der Kinder kümmern und zumindest denen zu vertrauen. Das letzte Bild ist sozusagen eine Familie, die ich auch meine Patienten, und da gibt es ein 14-jähriges Mädchen aus einer Flüchtlingsfamilie, und diese Flüchtlingsfamilie war im Voralpenland in einer sehr schönen Gegend, aber weit ab von Schule und Arbeitsmöglichkeiten untergebracht. Und dieses Mädchen hatte also eine angeborene Erkrankung, war dadurch etwas in ihrer Entwicklung verzögert und musste jetzt eine Schule besuchen, die einzige Sonderschule in der Nähe. Dorthin wurde sie mit dem Autobus gebracht, und da das eine Ganztagsschule war, sie aber diese ganztägige Beschulung nicht ausgehalten hat, ist also immer wieder zu Aggressionen gekommen, und das war der Grund für die Vorstellung bei uns. Wir haben also sie aufgenommen, haben also ihre Schwierigkeiten gesehen, haben sie sozusagen sowohl sozialpädagogisch als also erziehermäßig als auch sozusagen medizinisch und schulisch betreut, und wir konnten in der vernetzten Arbeit mit der Schule feststellen, was sozusagen dieses Kind gebraucht hätte. Hier würde die Geschichte dann normalerweise abbrechen und es wäre also irgendeine Lösung gefunden wäre, die niemanden gut tat. Hier gab es aber einen Schuldirektor, der gesagt hat, wir müssen dieser Familie helfen. Und er hat also versucht, für diese Familie eine Übersiedlung in die nächste Großstadt zu erreichen, wo es erstens eine Sonderschule gegeben hat, zweitens auch eine Möglichkeit, dass der Vater bzw. auch sogar die Mutter eine Arbeitsmöglichkeit bekommen haben. Und dank seiner Hilfe ist es gelungen, hier ein glückliches Ende zu erreichen. Darf ich das nächste? Und ohne die selbstlose Hilfe des Schuldirektors wäre diese Geschichte nicht so gut ausgegangen. Und das Plädoyer ist sozusagen, dass überall dort, wo Institutionen auf ihren Strukturen und Rechten behalten, eine menschliche Lösung oft nur durch persönliches Engagement zu erreichen ist. Die Schlussfolgerungen: Kinder sind letztlich dem guten Willen ihrer Eltern ausgeliefert, und wir wissen, dass das ein transgenerationales Problem ist. Das vierte Gebot gilt also nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen. Also auch die Eltern haben eine Verpflichtung ihren Kindern gegenüber, und vor allem in Trennungssituationen sollten die Eltern darauf schauen, dass sie diese essentiellen Bedingungen erfüllen. Zweitens, das Verständnis, das Wohl der Kinder davon abhängig ist, dass es positive Motivation, dass es auch Krankheitsverständnis braucht und dass sozusagen auch das Amtsverständnis oder die Amtsmacht oder die Amtsvielfach und der strenge Geist der Gesetze nur dort angewandt werden soll, wo es wirklich notwendig ist. Und die Warnhelden sind aus meiner Sicht jene, die menschlich handeln. Danke.